25,000 people.
And now in season 20.
Presented by Steiermärkische Sparkasse. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 20, der Karriere- und Werdegang-Podcast, ist präsentiert von der Steiermärkischen Sparkasse zum 200. Geburtstag. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts. Und mein 15. Gast in Season 20 ist Philipp Bagus, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universidad Rey Juan Carlos in Madrid und Autor des Buchs Die Ära Milei. Lieber Philipp, servus und herzlich willkommen in meinem Podcast.
Ja, grüß dich Christian, danke für die Einladung.
Ja, ich habe zu danken, also dass das so schnell geklappt hat. Wir sprechen über dich, wir sprechen über dein Buch in Österreich auch. Ich denke, das ist momentan ein großer Trend auch in Richtung Europa, da kommen wir dann noch dazu. Aber zunächst einmal die Frage, ich habe dich jetzt in Spanien erwischt. In welcher schönen Stadt in Spanien bist du gerade?
Ich bin tatsächlich in Madrid.
Universidad Rey Juan Carlos. Ja, sprechen wir kurz darüber, wie kommt man als Deutscher nach Madrid? Kurze Karriere, Werdegang von dir bitte.
Ja, ich habe mich schon früh für die österreichische Schule interessiert und bin dann auch zur Ludwig von Mises University, das ist eine Sommeruniversität in den USA gegangen, und dort wurde mir erzählt oder empfohlen, dass der beste Ort, die österreichische Schule in Europa zu studieren, sei in Spanien in Madrid bei Professor Huerta de Soto. Und dann bin ich nach meinem Diplom in Volkswirtschaftslehre dann nach Madrid gegangen und habe da promoviert und bin dann hier Professor geworden.
Ich möchte dann auch durchaus noch weiter zurückgehen. Was hat dich als junger Mann dazu inspiriert, genau die österreichische Schule, die man nicht einmal in Österreich kennt, jetzt mal für einen Deutschen zu erkennen, um dann nach Madrid zu? Was waren deine Berührungspunkte?
Ja, ich habe mich früh für die Freiheit interessiert, beziehungsweise in den 90er Jahren war eben die Arbeitslosigkeit auch in Deutschland groß, das Wirtschaftswachstum war nicht so toll, und dann habe ich Talkshows gesehen und dann interessierten mich oder gefielen mir am besten die Beiträge der Liberalen, und dann habe ich die Friedrich-Naumann-Stiftung, das ist die politische Stiftung der FDP, mir näher angeschaut, und die haben einen Buchverlag. Und in diesem Buchverlag, da gibt es Bücher von Ludwig von Mises, ja, dem großen österreichischen Ökonomen, oder auch von Mario Rothbard. Und die habe ich dann bestellt. Und die haben mich dann auf die Spur gebracht. Das Buch Liberalismus zum Beispiel von Mises, das hat eine Einleitung von Professor Hans-Hermann Hoppe, den ich dann angeschrieben hat. Und der hat mich dann an die Mises University, diese einwöchige Einführung in die österreichische Schule in Auburn, Alabama, referiert. Und da wurde mir dann eben dann Spanien empfohlen. Und so kam das dann.
Und du bist auch mehrfach ausgezeichnet worden. Zum Beispiel sehe ich da Ludwig Erhard Preis 2016. Ludwig Erhard ist auch ein großer natürlich, was Wirtschaftsaufschwünge betrifft im vergangenen Jahrhundert. Ich glaube, er ist auch sehr wenigen Leuten ein Begriff. Lieber Philipp, lass uns doch mal kurz nochmal Revue passieren, was damals die Leistung von Ludwig Erhard in Deutschland war.
Ja, Deutschland war natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg am Boden, vollkommen zerstört, viele Leute umgekommen, auch alle ausgebombt, die Industrie zerstört, eine angestaute Inflation, ja, die den Krieg finanziert hatte, Preiskontrollen überall, die Alliierten haben die Preiskontrollen dann übernommen, der Nazis, und haben dann als einen Wirtschaftsverwalter da eben Ludwig Erhard eingestellt, und der hat die Chance, die Gunst der Stunde genutzt, an einem Wochenende, als die Amerikaner dann beim Golfspielen waren, hat er einfach dann ein Dekret herausgebracht, in dem er gesagt hat, alle Preiskontrollen gelten ab Montag nicht mehr. Als die dann vom Golfspielen zurückkamen am Montag, die Amerikaner waren dann überrascht, haben ihn auch zur Rede gestellt, aber er ist dann dabei geblieben. Und tatsächlich haben sich dann am Montag direkt dann die Regale wieder gefüllt. Und gleichzeitig ist er natürlich auch Vater der Währungsreform, der Währungsreform in Deutschland, die dann die D-Mark gebracht hat. Ein großer Liberaler, Ludwig Erhard, auch mit Kontakten zur österreichischen Schule und Vater des Wirtschaftswunders in Deutschland, was dazu geführt hat, dass Deutschland an Wirtschaftskraft schon in den 50er Jahren dann die Siegermächte England und Frankreich dann pro Kopfeinkommen überflügelt hat. Ja, und von dem Erbe Ludwig Erhard hat Deutschland lange, lange gezehrt.
Das ist doch schön, wenn man dann den Ludwig Erhard Preis im Jahr 2016 gewinnen kann. Du hast auch noch weitere Preise gewonnen. Vielleicht in kurzen Worten, wer dich noch ausgezeichnet hat.
Ja, ich habe den Preis, den Templeton Prize des Independent Institutes in einem Essay-Wettbewerb habe ich gewonnen. Ich habe auch letztes Jahr oder dieses Jahr den Preis für das libertäre Buch des Jahres gewonnen, die Ära Milei. Mhm. Ich habe für Aufsätze habe ich Preise gewonnen in wissenschaftlichen Zeitschriften. Der libertärste oder der beste libertäre Aufsatz, das war zum Bankensystem einer. Ja, und dann habe ich auch noch den Ron Paul Liberty and Media Awards gewonnen. Der amerikanische Präsidentschaftskandidat Ron Paul hat da auch Aufsätze ausgezeichnet. Also das sind so die Hauptpreise.
Na, dann sage ich mal großen Respekt. Und wenn es für dich passt, Philipp, werde ich noch ein paar Sachen eben herleiten wollen, weil das ist doch ein bisschen auch eine Einsteigerfolge in das Gedankengut in Österreich. Du hast liberal, libertär erwähnt. Was sind da die Unterschiede zwischen diesen beiden Begriffen?
Ja, das ist eine gute Frage. In den USA wird liberal gar nicht mehr benutzt, sondern nur das Wort libertarian. Weil das Wort liberal sozusagen von den Sozialisten gekapert wurde und die Demokratische Partei auch dann als Liberals bezeichnet wird. Bei den Liberalen kann man verschiedene Strömungen unterscheiden. Es gibt einmal die klassischen Liberalen, von denen eben viele Minimalstaatler waren. Und es gibt auch die Ordoliberalen, und Neoliberalen, die dann im 20. Jahrhundert aufgekommen sind, die sich etwas absetzen wollten von den klassischen Liberalen, nicht mehr so radikal sein wollten. Und heute bezeichnen sich die radikaleren Liberalen eben als Libertäre. Und bei den Libertären kann man zwei Gruppen unterscheiden. Es gibt einmal die Minimalstaatler, die ich schon erwähnt habe. Die Minimalstaatler wollen den Staat auf seine Grundfunktionen zurückführen. Das ist innere Sicherheit, äußere Sicherheit und Rechtsprechung. Ja. Und dann gibt es die anarchischen Kapitalisten, die ganz den Staat beseitigen wollen. Ja, also das sind die beiden Gruppen von Libertären, die Minimalstaatler und die anarchischen Kapitalisten. Und wer noch weitere Aufgaben für den Staat sieht, der wird dann zum Liberalen.
Wunderbar. Dann letzte Frage, was die Basiserklärungen betrifft, bitte ich dich noch, die österreichische Schule, die dich ja früh fasziniert hat und, wie ich behaupte, die in Österreich kaum jemand kennt, ganz kurz noch zu skizzieren, bitte, für unsere Hörerinnen.
Ja, das ist eine Denkschule der Ökonomie, genauso wie es die Keynesianer gibt oder die Chicago-Schule, die Monetaristen. Die österreichische Schule, die eben von einem Österreicher, Karl Menger, gegründet wurde. Dann die zweite Generation ist Eugen von Böhm-Barwerk, der ja mehrmals Finanzminister in Österreich war. Und dann eben die dritte Generation ist Ludwig von Mises. Und dann vierte ist Friedrich August von Hayek, ja, der den Nobelpreis gewonnen hat. So, was unterscheidet jetzt die österreichische Schule von anderen Schulen? Die anderen Schulen, der Mainstream, die Neoklassik, um das mal auszudrücken, konzentriert sich auf die Analyse von Gleichgewichtsmodellen, mathematischen Gleichgewichtsmodellen. Und das lehnt die österreichische Schule ab. Die österreichische Schule analysiert den dynamischen, realen Marktprozess, angetrieben von Unternehmern, die versuchen, die Bedürfnisse ihrer Mitmenschen durch bessere Produkte zu niedrigen Preisen zu befriedigen. Und die Haupterkenntnis der österreichischen Schule ist, dass alle Güter und Dienstleistungen im dynamischen Marktprozess bereitgestellt werden können. und dass der Staat nicht über das notwendige Wissen verfügt, um das Ergebnis dieses Marktprozesses zu verbessern. Ja, er verschlechtert es nur. Er hat nicht die Informationen, um da was Besseres daraus zu machen. Und da kommt dann natürlich auch die Verbindung zu Libertarismus und Anarchokapitalismus, weil die österreichische Schule eben gezeigt hat, dass der Staat nicht notwendig ist. Ja, er hat nicht die möglichen Informationen, die notwendigen dazu. Und der Staat kann auch nicht in seinem Wachstum begrenzt werden. Er hat eine Tendenz, immer weiter zu wachsen.
Wunderbar. Wir kommen jetzt zu jemandem, der das genauso sieht und sich auch auf die österreichische Schule beruft, Javier Milei. Du hast das Buch Die Ära Milei geschrieben. Du hast auch erwähnt, dass du dafür auch awarded wurdest. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Natürlich vom Thema her ganz klar, aber dass du dich entschieden hast, darüber jetzt ein Buch zu schreiben.
Ja, die österreichische Schule ist eine Minderheitenschule, ja, oder auch die Anarchokapitalisten, ja, die haben immer, wir haben sozusagen, um mal das Wir zu benutzen, immer eine kleine Minderheit gewesen. So, und jetzt Javier Milei kenne ich seit vielen Jahren, weil er eben der österreichischen Schule angehört, und da im spanischsprachigen Bereich gab es schon vor vielen Jahren Videos von ihm, wie er in Talkshows da Keynesianer oder auch Etatisten, Linke auseinandernimmt. Von daher war er mir ein Begriff. Und dann 2021 schlug ein Student von mir vor, weil wir haben einen Masterstudiengang in Ökonomie der österreichischen Schule, schlug vor, das war während der Pandemie, mal ausländische Professoren über Zoom mal zuzuschalten. Ja, man hatte eben auch mehr Zeit in der Corona-Pandemie und alles ging über Zoom. So, und da war einer unserer Gäste, war eben da, Javier Milei. So, und seitdem hatte ich eben Kontakt mit ihm. Also ich kenne ihn dann deswegen persönlich, als er das nächste Mal dann nach Madrid kam. Das war 2022, da haben wir uns zum Essen auch getroffen. Ich hatte ihn auch eingeladen, bei der Festschrift für meinen Doktorvater mitzuwirken. Da hat er einen Aufsatz verfasst. So, und dann habe ich mit ihm gesprochen und dann merkte ich sofort, okay, das ist einer von uns. Das ist einer, der gehört zur österreichischen Schule, das ist ein Libertärer, das aus diesem kleinen Kreis. So, und da habe ich gedacht, nee, also Präsident, mit diesen Ideen, wenn man, der sagt, dass eben der Staat ist nicht die Lösung, sondern das Problem, der Staat ist der Feind, ich möchte ihn zerstören, Politiker sind Parasiten, Steuern sind Raub. So, diese Ideen, die versteckt er nicht, sondern die trägt er ganz offensiv vor. Und da habe ich eben gesagt, nein, der wird nie Präsident. Also mit diesen Ideen kann man Präsident werden eines Landes mit 47 Millionen Einwohnern. So, und dann 2023 gewann er aber die Vorwahlen am 13. August und da habe ich ihn sofort auch beglückwünscht dazu. Und dann gewann er wirklich die Präsidentschaftswahl und da habe ich gedacht, okay, ich kenne ihn jetzt persönlich, ich kenne seine Ideen, ich weiß, wo er ideengeschichtlich herkommt, ich weiß, was er will. Ich bin eigentlich die geeignetste Person im deutschsprachigen Raum, wenn ich das mal ganz unbescheiden sagen darf, über dieses Ereignis zu berichten, weil dieses Ereignis war für mich der Fall der Mauer, etwas völlig Unerwartetes, dass so jemand mit solchen Ideen zum Präsidenten, zum ersten libertären Präsidenten eines Landes wird. Und darüber lohnt es sich ja zu berichten, habe ich gedacht. Und wer aus meiner Position kann ich das sicherlich ganz gut tun, habe ich gedacht. Und deswegen habe ich mich dann entschlossen, dieses Buch zu schreiben.
Und in den Shownotes verlinkt wird natürlich sein, wie das Buch als Buch zu erhalten ist, beziehungsweise auch als Hörbuch. Ich habe es als Hörbuch via Audible genossen, ist auch sehr gut vorgetragen worden. Und da geht die Figurenzeichnung von Milei als El Loco, ein verrückter Fußball-Goalie, sage ich jetzt einmal, im fußballverrückten Argentinien, der dann auch sehr stark Social Media für seine Zwecke eingesetzt hat. Auch da bitte ich dich kurz zu sagen, wie das losgegangen ist, dass es zu einem Massenphänomen geworden ist.
Ja, also Javier Milei, muss man auch sagen, war nicht immer Anhänger der österreichischen Schule. Das war mal ein ganz normaler neoklassischer Ökonom, der dann aber über die Lektüre von Mario Rothbard, den ich vorher schon erwähnt hatte, also ein Mr. Libertarian wird er auch genannt, ein ganz großer Vertreter der österreichischen Schule aus dem letzten Jahrhundert, den hat er gelesen über Monopoltheorie und hat dann darauf hingesagt, alles, was ich die letzten 25 Jahre über Monopoltheorie gelehrt habe, ist grundlegend falsch. Ja, weil Milley war eben auch Universitätsdozent, ja, und hat da eben Wettbewerbstheorie gelehrt. Und dann liest der Rothbard und stellt fest, alles, was ich bisher gelehrt habe, ist falsch. Und dann ist er auf die österreichische Schule gekommen und hat gesagt, okay, von dem muss ich jetzt noch mehr lesen. Und er hat sich alle Bücher gekauft, die verfügbar waren, von Mises, von Hayek, von Rothbard, von Hazlitt, von Huerta de Soto. Da hat er die Online-Videos gesehen. Und dann dazu ist er zum zum österreichischen Ökonomen geworden. Und ist dann, auch um die gleiche Zeit etwa, das ist erst so 11, 12 Jahre her, hat er seine ersten Fernsehauftritte gehabt. Und er hat eben so einen, ja, charismatischen und aufbrausenden Charakter, der auch nicht für alle bestimmt, vor allen Dingen für mitteleuropäische Verhältnisse nicht erstmal gewöhnungsbedürftig ist. Er wird sehr laut, er beleidigt auch. Er war dann eben ein Phänomen in den Medien. Alle wollten ihn einladen, weil er Quote gebracht hat. Ja, sie haben auch erst gedacht, ja, den lade ich ein wie so eine Art Clown. Der bringt mir Quote. Aber er wurde dadurch halt immer berühmter, hatte immer mehr Follower gehabt. Und dann war das Phänomen Javier Milei irgendwann mal zu groß, um ihn noch zu stoppen, um das mal so auszudrücken. Denn so 2021 oder 20, da wurde er dann auch plötzlich weniger eingeladen und auch Präsidentschaftsberater sagten dann auch, ja, wir sollten diesen Leuten mit so einer Mähne und so, der so rumflucht und sowieso alles ganz radikal sieht, dem wollen wir keine Bühne mehr geben. Aber da war es zu spät. Ja? Also die klassischen Medien konnten ihn dann nicht mehr blockieren und er hatte eben schon diese Followerschaft in den sozialen Medien, die du angesprochen hast. Er konnte dann schon ganz früh Säle füllen, wenn er hatte eben schon ganz viele Follower auf Twitter damals, und konnte dann Säle füllen für seine Vorträge, konnte die Leute mobilisieren und für seine Wahlkampagne, die dann startete, als er in die Politik ging, die auch totgeschwiegen wurde von den Medien, da hat er die ersten Events eben nur über die sozialen Medien organisiert und da kamen dann tausende Leute, 5000 Leute zu diesem Platz, und er referierte dann über seine Ideen und wie Argentinien dann wieder zu Wachstum zu bringen ist. Ja, und auch heute benutzt er eben X noch und die sozialen Medien intensiv, weil das ist ein Weg, in dem er direkt, ungefiltert zu den Leuten sprechen kann. Ja, weil eben die Mainstream-Medien auch in Argentinien, ja, ich sage auch, weil ich kenne den Fall von Deutschland eben auch, die sind sehr regierungstreu und die haben auch Gelder erhalten von der Regierung direkt. Und das war einer der ersten Amtshandlungen, war diese Gelder, die die Medien von der Regierung erhalten haben, die zu kappen. Ja. Und die ganzen Journalisten, die waren alle oder sind größtenteils alle sehr etatistisch, sehr links. Und so kann er die sozialen Medien eben, oder hat er die sozialen Medien auch benutzt, um dann über seine die Memes, die kurzen Videos, die dann viral gegangen sind, indem er dann irgendeinem Keynesianer oder Etatisten erklärt, ob der Staat nicht die Lösung, sondern das Problem ist, ja, die sind dann viral gegangen. Vor allen Dingen auch in der Pandemie, als die Leute alle zu Hause waren und die Jugendlichen dann diese Videos viral gemacht haben und dann auch ihren Eltern gezeigt haben. Und so ist das Phänomen Milei dann gewachsen. Wahrscheinlich ohne Pandemie wäre er wahrscheinlich auch nicht Präsident geworden, weil er war auch einer der größten Kritiker der Corona-Maßnahmen in Argentinien. Argentinien hatte mit die längsten und stärksten Eingriffe in die Freiheitsrechte während der Corona-Pandemie. Und da war eben Milei auch der größte Kritiker.
Wir haben jetzt schon viel über Ökonomen der österreichischen Schule gesprochen. Für diejenigen, die den Milei noch nicht so gut kennen, an der Börse sprechen wir von Peer Groups, von Vergleichsgruppen. Mit welchen Politikern würdest du Javier Milei am ehesten vergleichen? In der Sekunde fällt natürlich Trump ein, aber was sagst du dazu? Oder ist er gar nicht vergleichbar?
Ja, ich würde ihn zum Beispiel mit dem großen Reformer Polens Balcerowicz vergleichen.
Okay.
Vielleicht eben auch mit Ludwig Erhard, Der Unterschied ist, dass Ludwig Erhard eben zu Beginn, er wurde nicht gewählt, er wurde durch glückliche Umstände von den Alliierten sozusagen ausgesucht und hat dann die Reformen durchgesetzt, ohne ein demokratisches Mandat zu haben. Und tatsächlich waren die Deutschen auch zunächst gegen die Reformen. Ja, es gab dann in 1949 den ersten Generalstreik, ernsten und einzigen Generalstreik überhaupt in Deutschland gegen diese Reformen von Erhard. Erst langsam, aber sicher haben die Deutschen dann erkannt, dass das zu Wohlstand und Wachstum führt und haben ihn dann ja auch sogar zum Kanzler gewählt. Und er hat dann sein Programm eben erst im Nachhinein erklärt. Milley hat das von vornherein. Er wurde für sein Programm gewählt. Ja, also mit Erhard kann man ihn ideengeschichtlich vergleichen. Natürlich Ronald Reagan oder Margaret Thatcher haben teilweise auch dieses Charisma beziehungsweise ja dieses diese liberalen Ideen vertreten. Bei Donald Trump ist es natürlich etwas anders. Donald Trump ist kein Liberaler.
Sonst würde er keine Zölle machen, ne? Ja, wegen der Zölle zum Beispiel schon.
Ja, er ist ein Opportunist. Die Zölle ist ein Beispiel. Ja, Zölle sind Steuern und Milley ist gegen Steuern. Ja, bezeichnet Steuern eben als Raub und möchte die senken und nicht erhöhen. Und der andere Unterschied, der ins Auge sticht, ist natürlich auch die Geldpolitik. Ja, Trump möchte ja, dass die Zinsen gesenkt werden. Ja, er möchte, dass die Fed mehr Geld druckt. Ja, die Zinsen senken. Ja, Milley möchte das Gegenteil. Milley hat tatsächlich die Druckerpresse, die bei seinen Vorgängern auf Hochtouren lief, und die Inflation sich immer weiter beschleunigte. Das Land stand kurz vor einer Hyperinflation, als er sein Amt antrat. Da war die monatliche Inflation 25%. Ja, vom November auf Dezember 2023 stiegen die Preise 25%, die Konsumentenpreise. Ja. Ja. Und Milley hat eben die Druckerpresse lahmgelegt. Ja, seit Mitte 2024 wird die Geldbasis nicht weiter, die erweiterte Geldbasis nicht weiter erhöht, und er möchte ja als Langzeitziel sogar die Zentralbank ganz abschaffen. Ja, also das ist genau das Gegenteil von Trump. Trump möchte die Zentralbank kontrollieren, um mehr Geld zu drucken. Milley möchte die Zentralbank abschaffen, damit sie kein Geld mehr drucken kann. So, Ähnlichkeiten kann ich allenfalls sehen bei der Deregulierung. Ja, also Trump ist eben auch einer, der Steuern senken will. Er möchte nicht die Staatsausgaben senken, ja, das macht Milley. Milley hat eben in seinem ersten Amtsjahr 25% die Staatsausgaben real gesenkt. Ja, es ist auch beispiellos in der Geschichte in Friedenszeiten, so stark die Staatsausgaben zu senken. Trump möchte die nicht senken, und das ist ja auch gerade der Grund, warum er dann mit Musk auseinandergegangen ist, weil Musk wollte die Staatsausgaben begrenzen beziehungsweise sogar senken, aber das ist Trump eben nicht mitgegangen. Ja, und die Ähnlichkeit kann ich eben sehen auch bei der Deregulierung. Ja, also Steuern senken und auch Deregulierung, da geht Trump richtig in die richtige Richtung wie Milley, und tatsächlich wurde ja auch dieses Dodge mit dem Vorbild von Argentinien gegründet. Ja.
Also Sie haben sicherlich auch Parallelen im explizit Wording, die beiden. Also Trump möchte, glaube ich, nur Jay Powell abschaffen, aber nicht die Notenbank. Milley möchte die ganze Notenbank nicht mehr haben, aber die Equity-Story Argentinien, die funktioniert an den Kapitalmärkten, und man sagt ja, die Märkte haben immer recht. Equity-Story, Kettensäge und Co. ist natürlich spannend, aber es fließt wieder langsam Geld in das Land. Wie siehst du die Aktienmarktentwicklung? Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, du hast gesagt, du bist natürlich jetzt kein Kapitalmarktexperte, aber ich denke, du blickst auf Argentiniens Wirtschaft als Autor von Die Ära Milley.
Ja, der Kapitalmarkt ist ja gut gelaufen in Argentinien. Wie gesagt, das Land war über Jahrzehnte heruntergewirtschaftet worden, stand kurz vor dem Staatsbankrott, der Hyperinflation und so. Und wenn dann jemand das Ruder rumreißt und wieder auf Wachstumskurs bringt, die Inflation begrenzt, dereguliert, ja, es gibt ja ein Deregulierungsministerium, alles liberalisiert, die Staatsausgaben senkt. Das bedeutet natürlich, wenn er die Staatsausgaben senkt, und das Defizit lag insgesamt bei 15% 2023, bevor er Präsident wurde, So, und das jetzt hat er das Defizit ganz eliminiert. Das heißt, es gibt einen Überschuss, sogar einen kleinen. Das bedeutet, dass 15% des Bruttoinlandsprodukts, das zuvor der Staat als Defizit in Beschlag nahm, jetzt nicht mehr von Staat benutzt wird, sondern den Privaten zur Verfügung steht. Und das bedeutet natürlich, dass viele Ressourcen jetzt zur Verfügung stehen für die Privatwirtschaft. Das geht natürlich auch nicht von heute auf morgen, aber es gibt natürlich große Wachstumspotenziale, die sich auch langsam realisieren. Ja, das ist, ihr Wirtschaftswachstum liegt jetzt ungefähr bei 5%. Und er dereguliert eben auch. Viele Rohstoffprojekte gingen nicht durch Regulierungen. Und jetzt wird eben der Spielraum für Unternehmer sukzessive durch die Regulierung erhöht. Ja, Sachen, die vorher verboten waren, die gehen jetzt. Sachen, die man vorher auf eine bestimmte Art und Weise machen musste und auf andere nicht durfte, ja, das geht jetzt. So, und das bedeutet natürlich nicht nur, dass Kosten für Unternehmen sinken, sondern eben auch, dass Projekte möglich realisierbar werden, die vorher nicht realisierbar waren. Und natürlich ist das sehr interessant, dort in Argentinien jetzt zu investieren. Ja, man kommt aus dem quasi aus dem Sozialismus. Und jetzt wird das Land liberalisiert und die Leute wollen natürlich da investieren. Das größte Risiko ist natürlich ein politisches. Das größte Risiko ist, dass Milei seinen Liberalisierungskurs, seinen Reformkurs nicht weiterführen kann, weil er abgewählt wird. Oder weil das Parlament blockiert, weil er hat ja gar keine Mehrheit im Parlament. Ja, das muss man ja auch erklären. Milei als Präsident in Argentinien, das ist so ähnlich wie in den USA, kann einige Sachen per Dekret regeln, aber nicht alle. Dafür braucht man das Parlament. Und im Parlament hat er derzeit nur 15% der Abgeordneten. Das heißt, die blockieren ihm alles, alle Reformen, die er da machen möchte. Oder ja, alles, was sie blockieren können, blockieren sie. Gleichzeitig versuchen sie ihm Steine in den Weg zu rollen, zum Beispiel versuchen sie, den Haushalt zu destabilisieren. Ja, ich habe das ja schon vorher angedeutet. Milei hat eigentlich das Land nur makroökonomisch stabilisieren können, indem er das Defizit beseitigt hat. Ja, das Defizit, das 15% war, das wurde eben durch Gelddrucken finanziert und daher kamen die Inflation und auch die inflationären Erwartungen, die sich immer weiter beschleunigten. Dadurch, dass er das Defizit im Griff bekommen hat, einen ausgeglichenen Haushalt hat, beziehungsweise einen kleinen Überschuss, dadurch sind die Inflationserwartungen runtergegangen und dadurch konnte er das Land, die Wechselkurse und die Inflation stabilisieren. So, die Opposition weiß das natürlich und die möchte, dass es wieder ein Defizit gibt, damit die inflationären Erwartungen wieder steigen und die Inflation steigt. Und deswegen bringen sie durch das Parlament eben Gesetze, die zur Erhöhung von den Renten führen oder von Bildungsausgaben. Und das führt wieder eben zu einem Defizit. Milei kann da ein Veto einlegen, aber das Parlament kann mit 2/3 Mehrheit das Veto kippen. So, das heißt, er ist da in keiner guten Situation und das ist das größte politische Risiko, dass er da nicht weitermachen kann. So, jetzt gibt es aber Wahlen im September gibt es Wahlen in der Provinz Buenos Aires, die von den Linken, den Peronisten, Kirchneristen dominiert wurden. Das ist eine sehr wichtige Provinz, weil da fast die Hälfte der Bevölkerung liegt. Und dann gibt es eben Parlamentswahlen im Oktober. So, und wenn die gewonnen werden, dann ist das ein ganz klarer Fall für Investieren in Argentinien, weil dann kann er wirklich weitere Reformen machen und er wird nicht weiter behindert durch das Parlament in diesen Reformen. Er hat dann die demokratische Bestätigung dafür, dass er das diesen Reformkurs weiterführen soll. Und dann wird Argentinien eine unglaubliche Wachstumsstory sein.
Ich habe jetzt Fragen von zwei Wegbegleitern von mir reingenommen. Ich habe es dir avisiert im Vorfeld. Wir haben in Österreich auch immer wieder Kontakt natürlich untereinander und die im Podcast-Umfeld bei mir eine Rolle spielen, wie zum Beispiel der Johannes Bracher. Er ist quasi der Macher vom Corporate Podcast of the Year, mehrmals Awards gewonnen, Glaub an dich Podcast. Der bittet mich, die Frage zu stellen, Turbokapitalismus in einem sozialistisch geprägten Land wie Argentinien. Wieso war Milei überzeugt, dass das funktionieren kann? Was glaubst du da?
Ja, das ist tatsächlich so, dass Milei ein Mentalitätsshift, eine Mentalitätsänderung bei den Argentiniern bewirkt hat. Ja, die Jugendlichen laufen jetzt nicht mehr mit Che Guevara-T-Shirts rum. Ja, Che Guevara war ja auch Argentinier, sondern mit Milei-T-Shirts. Ja, es ist cool, libertär zu sein. Vor allen Dingen die Jugendlichen wählen ihn. Es ist cool und in und schick, libertär zu sein. Woke oder links zu sein, war der Status quo, und die Jugend, die rebellische Jugend, die ist jetzt libertär. Und das hat aber Milei nicht von heute auf morgen geschafft, sondern in etwa 10 Jahren, in denen er in den Medien, im Fernsehen, im Radio, in den Zeitungen und auch vor allem in den sozialen Medien aktiv war und denen, wie er das nennt, Kulturkampf geführt hat. Ja, im Kulturkampf stehen die Ideen der Freiheit gegen die Ideen des Etatismus, des Staates. Und er hat es geschafft, durch seine Art, auch durch so eine provokative Art, auch so durch seine innovative Art. Er hat zum Beispiel Theaterstücke aufgeführt, in denen die Zentralbank am Ende zerstört wird. Er hat Vorlesungen auf Plätzen gehalten. Er hat Podcasts gemacht. Er hat Interviews geführt. Er hat Arien aus Opern umgedichtet. Ja. Gastai, Gastai, Gastai. Ja, also diese Arie aus dem...
Ja, in meinem Podcast wird oft gesungen, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet, Philipp, dass du jetzt singst. Ja, genau, herrlich.
Ja. Das hat er umgedichtet, und da geht es darum, dass, wenn der Staat immer mehr ausgibt, dann führt es zur Inflation und man muss die Staatsausgaben da senken. Also er hat wirklich diesen Kampf der Ideen sehr erfolgreich geführt, und die Früchte erntet er jetzt.
Wir sind jetzt schon weit fortgeschritten in der Zeit, weil du hast einen Termin. Danke, dass du mir die Zeit schenkst, natürlich. Richard Dobetzberger, er ist bei Wikifolio, das ist Europas größte Social Trading Plattform mit mehr als 200 Millionen Euro Assets under Management, wiederum der größte Trader. Der Richard und ich dürfen monatlich einen Podcast machen, und da sprechen wir auch immer wieder über Mercado Libre, die quasi auch eine Milei-Wette für den Richard darstellt, und er bittet mich, folgende Fragen zu stellen. Glaubst du, also er schreibt, glauben Sie, aber ich mache das jetzt zu du, dass die österreichische Schule auch in einem mitteleuropäischen Land praktisch umgesetzt werden könnte? Und was wären die wichtigsten gesellschaftlichen und institutionellen Voraussetzungen dafür? Ich denke, die Frage kriegst du oft.
Ja, also praktisch kann es natürlich umgesetzt werden. Die Ideen der Freiheit, die funktionieren immer. Also weniger Staat, weniger Regulierungen, weniger Bürokratie, weniger Staatsausgaben. Das führt natürlich zum Wirtschaftswachstum. Das führt dazu, dass Unternehmer mehr Freiheiten haben und mehr Ressourcen zur Verfügung stehen und es weniger staatliche Verschwendung gibt. So, also diese Ideen, die funktionieren immer. Die Frage ist, wie bekommt man da eine demokratische Mehrheit für? Und dazu muss man eben den Weg von Milei gehen, dass man diese Ideen offensiv vertritt, innovativ vertritt, und dass man auch diesen Kulturkampf führt. Und da ist ein Punkt, den Milei sehr, sehr gut erkannt hat. Das ist zu sehen, dass die Frage auch eine moralische Frage, eine ethische Frage ist. Ja, die Linken stellen sich immer auf das moralisch höhere Podest und sagen, ja, wir sind moralisch überlegen, der Kapitalismus mag zwar effizienter sein, aber er ist eben ungerecht. So, und da muss man gegenhalten. Man muss eben sagen, nein, der Kapitalismus beruht eben auf freiwilligen Tausch, ist das einzig gerechte System. Es ist der Sozialismus, der eben auf Zwang, auf Gewalt aufbaut, der total ungerecht ist und eben der zu 150 Millionen Toten geführt hat. Also ihr braucht euch da nicht auf ein hohes moralisches Podest zu stehen. Total im Gegenteil. Eure Neid und Missgunst und Racheinstinkte, die ihr da in Form des Konzepts der sozialen Gerechtigkeit versucht reinzuwaschen, die sind verabscheuungswürdig. Das einzig gerechte System ist eine Marktwirtschaft, ist der Kapitalismus, ist der Freiheit, ist der Libertarismus. So, und diesen Kampf muss man natürlich annehmen, den Kampf der Ideen. Und wenn man den gewinnt, dann kann man auch dann diese Ideen umsetzen. Ja, und es spricht nichts dagegen, dass der Kampf nicht gewinnbar wäre. Milei zeigt es ja, dass es möglich ist. Ja, also ist es auch möglich in Mitteleuropa.
Es gibt jetzt einige Kommentatoren, Autoren, wie zum Beispiel dich oder ein Daniel Stelter, fällt mir noch ein, Boschardt zum Beispiel und so weiter, die massiv in diese Richtung argumentieren, aber niemand geht so wirklich in die Politik. Siehst du da irgendjemand am Horizont in Europa, der dieses Feld für sich aufmachen könnte? Und ich sage bewusst Europa.
Also da kann man verschiedene Sachen zu sagen. Einmal, dass wenn Milei jetzt Erfolg hat, ja, und er hat ja Erfolg, und wenn er jetzt die Wahlen im Oktober, September gewinnt, dann wird das ein Beispiel sein für die ganze Welt. Ja, und da werden viele dann da hinschauen und sagen, okay, wenn der Erfolg hat, dann wollen wir das auch mal probieren mit diesen Ideen. So, und dann wird erstmal in Lateinamerika werden andere Mileis auftauchen und dann werden sich die Ideen immer weiter verbreiten. So, und wenn es diese Mentalität Wandel gibt, auch in Europa, weg vom Staatsglauben hin zur Freiheit, zu den Ideen der Freiheit, dann werden sich früher oder später auch charismatische Leute finden, die wie Milei dann diese Ideen auch vertreten. Ja? Entweder werden dann in bestehende Parteien, werden sich umorientieren hin zu diesen erfolgreichen Ideen, ja, die jeder haben möchte, die die Wähler eben auch haben möchten, oder es werden dann neue Parteien oder Parteibündnisse entstehen. Ja. Also von daher bin ich da sehr zuverlässig. Deswegen schreibe ich auch die Ära Milei, ja, das der Fall der Mauer war das Ende des real existierenden Sozialismus in der Welt und die Wahl des ersten libertären Präsidenten kann eben auch einen Wandel hin zu mehr Freiheit in der ganzen Welt bedeuten und das Ende des Etatismus.
Ich möchte noch eine Frage vom Social Trader Richard Dobitzberger anhängen. Er meint natürlich, Milei bedient sich ganz bewusst populistischer Rhetorik. Glaubst du, dass so ein Paradigmenwechsel in der Ökonomie auch ohne diesen politischen Populismus möglich wäre? Oder braucht es auch da Zeit, um einmal über den Punkt der Bekanntheit drüber zu kommen?
Ja, die Frage ist immer, wie man Populismus definiert. Ja, also wenn man sagt, Populismus ist das Volk zu belügen und mit einfachen Lösungen, die gar nicht funktionieren können, die Wähler zu verführen, dann ist Milei sicherlich kein Populist. Ja, er hat nie gelogen, er hat immer gesagt, was er machen würde und er macht genau das, was er sagt. Er ist authentisch und deswegen wählen die Leute ihn auch. Er hat gesagt, die Reformen werden am Anfang schmerzhaft sein, aber es wird sich lohnen. Diesmal wird es sich lohnen für die Argentinier. Also er hatte nie gesagt, dass es nicht schwierig zu Beginn werden würde. Und er redet eben zum Volk, er vertritt die Interessen des Volkes. Und das ist der Populismus im Sinne von Rothbard, der sagt, ja, es gibt die Elite, das Establishment, um das mal so auszudrücken, das politische Establishment, die Milei nennt das die politische Kaste, ja, da sind die Politiker dabei, da sind die Bürokraten dabei, da sind die Gewerkschaften dabei, da sind auch Unternehmen dabei, die vom Staat gesponsert werden, was weiß ich, die Energiewendeindustrie, die Asylindustrie und so weiter, die gehören alle zusammen und dann kommen noch die Medien, die staatlich gesponserten Medien, direkt oder indirekt gesponsert, das bildungsstaatliche Bildungssystem, das ist alles die Politkaste und dann gibt es aber auch die anderen, die hart arbeitenden Argentinier, wie Milei das nennt, ja, die deren Interessen wird vergessen. Und diese Politkaste, die beutet eben das rechtschaffende Volk, argentinische Volk aus.
So. Ich glaube, du hast geschrieben, die Ehrlichen aus der Unterschicht, glaube ich, oder? Die Ehrlichen aus der Unterschicht. Das hat mich erreicht, ja, genau.
Ja, die ehrlichen, hart arbeitenden aus der Unterschicht, die leiden ja mit am stärksten darunter, unter dieser Politkaste. Also die werden von denen ausgebeutet. Und Milei sagt, ich vertrete die Interessen der hart arbeitenden Bevölkerung, ja, der rechtschaffenden Bevölkerung und versuche sie gegen die Politkaste zu verteidigen. Und in dem Sinne ist er natürlich ein Populist. Also das das sind die rechtschaffenden Argentinier, das ist das Populus, das Volk und die Interessen, deren Interessenvertreter gegen das Establishment, diese Elite, ja, die Privilegien hat. So, und ich glaube gerade dieses Narrativ, ja, dass eben es gibt keine Ausbeutung von Unternehmern auf die Arbeiter von oder der Reichen gegen die Armen oder der Männer, der Frauen, der Weißen gegen die Schwarzen. Nein, das sind alles Konflikte, die in einer Marktwirtschaft nicht bestehen, weil alle da die gleichen Rechte haben. Nein, in Wirklichkeit, der wahre Konflikt besteht ja zwischen denen, die von Steuerzahlungen leben, ja, direkt oder indirekt, die Politkaste, ja, das Establishment, die auf Kosten, ja, derer leben, die diese Ressourcen erwirtschaften. Das ist die Netto-Steuerzahler. So. Und das ist der wahre Konflikt und der muss in den Vordergrund gebracht werden. Ja, also gerade dieses Narrativ, das muss den Leuten näher gebracht werden. Und wenn sie das verstehen, ja, und Milei hat geschafft, dass die Argentinier das verstehen. Wenn die Leute das verstehen, dann ist eben dieser Wandel auch wirklich möglich.
Ich schließe jetzt noch eine letzte Frage vom Richard Dobetzberger an. Wie gesagt, der ist ein selbstbewusster junger Mann und der Erfolg, Risikohinweis sage ich immer, dazu gibt ihm mal recht. Du kennst ja den Javier Milei persönlich, er würde ihn auch gern einmal treffen. Man kann ja zum Beispiel auch zu Lebzeiten von Charlie Munger den Charlie Munger treffen, Warren Buffett kann man beim Berkshire Hathaway treffen, immer wieder mal. Gibt es eine Möglichkeit einmal bei einem Event, zum Beispiel auch etwas, wo du damit zusammenhängst, einmal persönlich an den Javier Milei ranzukommen? Seine Frage.
Persönlich an ihn ranzukommen ist ganz ganz schwierig. Er hat natürlich kaum Zeit und es gibt eben tausende Leute, die mit ihm persönlich sprechen wollen. Es gibt aber im Oktober, am 11. Oktober gibt es die Mises-Konferenz in München, bei der er einen Preis verliehen bekommt. Man weiß noch nicht, ob er da kommen kann, weil eben als Präsident, da kann immer was passieren und da ist eben auch der Wahlkampf. Die Chancen stehen vielleicht 50-50, dass er kommt. Aber möglicherweise kommt er da am 11. Oktober nach München und das wäre eine Möglichkeit, ihn zumindest aus der Nähe mal zu betrachten. Und vielleicht nimmt er sich auch Zeit wie im Januar für ein paar Selfies. Und im Januar war das in der Schweiz, hat er auch einen Preis bekommen und da war er so gerührt, dass die Leute ihn so gefeiert haben und so froh waren, dass er zu ihnen gekommen ist, dass er sich dann sogar noch da Zeit genommen hat für in all dem Stress, den er hat. Ja, der arme Mann, der schläft ja kaum, der gibt ja sein ganzes Leben für die Freiheit. Da hat er sich noch die Zeit genommen für ein paar Selfies.
Das ist auch ein wunderbarer Tipp. Vielen lieben Dank dafür. Lieber Philipp, ich komme jetzt zu meiner Schlussrunde schon. Du bist nämlich auch Verwaltungsratspräsident bei der Elementum AG. Auch eine spannende Geschichte. Reden wir auch noch darüber kurz, was macht Elementum und ja, wie kommt es dazu, bei dir hier der Präsident zu sein?
Ja, wir verwahren Gold und Silber in der Schweiz, in Zollfreilagern im St. Gotthard-Massiv, vor allen Dingen Silber. Ja, also es gibt die Möglichkeit, dann Silber über Sparpläne flexibel jeden Betrag zu kaufen und liquide auch wieder dann zu verkaufen. Die Kunden sind direkten Eigentümer von physischem Silber oder physischem Gold und wir verwahren das eben dann, Elementum International verwahrt das dann für die Kunden in der Schweiz und das ist die höchste Transparenz, die überhaupt möglich ist und ja, das ist eine sehr gute Möglichkeit, sich außerhalb des Bankensystems in Edelmetallen, in physischen Edelmetallen, wo eben die Kunden die direkten Eigentümer sind, sich da abzusichern und es ist ja nicht nur eine Absicherung, die Kursperformance ist ja auch langfristig ganz gut und auch kurzfristig ist es ja auch sehr gut gelaufen, die Edelmetalle. Und ich bin eben dabei, weil ich eben als Ökonom die Probleme des Fiat-Geldsystems, des staatlichen Geldsystems anspreche. Ja, ich habe eben das Buch Die Tragödie des Euro geschrieben über die Probleme des Euro und warum andere auf ihre Kosten nur reicher werden. Das ist ein anderes Buch, was die Probleme des staatlichen Geldsystems anspricht. Und aufgrund der Folge dieser Bücher bin ich eben dann dazu auch gekommen, Verwaltungsratspräsident von Elementum International zu sein, weil ich eben sozusagen diese Ideen, die hinter Gold und Silber stehen, akademisch auch repräsentiere.
Dann nehme ich an, dass du auch den Ronny Stöferle kennen wirst von Incremento.
Ja, ja, natürlich.
Der Ronny hat mit mir in den 80er Jahren des alten Jahrtausends in einer österreichischen Großbank gearbeitet. Wir kennen uns auch gut. Er sagt mir immer der Skilehrer aus Österreich vom Ausschauen her. Ja, Schweiz wundert mich auch nicht, weil nur 34% Staatsausgaben gemessen an der Wirtschaftsleistung. In Deutschland macht man sich Sorgen über plus 50% schön langsam und bei uns sind es fast 56% in Österreich. Also es sollte sich wirklich schön langsam was tun. Kommen wir vielleicht noch zu einem Schlusswort und das Ganze nach dem Abspann, den ich jetzt dann spielen werde, denn da ist noch so eine Frage dabei, wie deine Welt von morgen aussieht. Lieber Philipp, ich spiele mal schon die Abspannmusik, sag danke, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir da zu plaudern. Auch viele Einsteiger Fragen in Richtung Javier Milei zu beantworten. Die Bücher sind in den Shownotes verlinkt, das Hörbuch auch. Und ich bedanke mich mal an die Zuhörerinnen fürs Reinhören in diese Folge. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Ja, ich danke dir auch. Tschüss.
Und du, lieber Philipp, bekommst dann noch die Abschlussfrage. Ja, und wie sieht nun deine Welt von morgen aus?
Ja, die Welt von morgen, die ist freier. Da spielt der Staat eine viel geringere Rolle oder vielleicht gar keine Rolle mehr. Und die Menschen leben in viel größerer Freiheit.